Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de. Ich bin der Micha und heute habe ich zwei Personen am Start. Einmal den guten Daniel, grüß dich.
Ich werde mich weigern, jetzt Hallo zu sagen, weil Christine natürlich als Lady First begrüßt werden muss.
Okay. Und ein Gast, und zwar die Christine. Grüß dich.
Na, jetzt hat der Daniel ja schon alles vorweggenommen. Hi.
Aber echt, ey. Spoiler-Alarm.
Spoiler, ja.
Christine, du warst ja schon mal bei uns, aber vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor.
Ja, ich bin Christine, arbeite momentan bei Giga Games, ausnahmsweise beim gleichen Arbeitgeber wie beim letzten Mal, als ich zu Besuch war. Ist ja eher die Seltenheit, sonst war das ja immer jemand Neues. Bin aber tatsächlich noch da, ja, und mache da so Sachen wie Redaktion, Video, Social Media, den ganzen Organisationskram für die Redaktion, das ist so meine Baustelle.
Also quasi alles?
Ja, eigentlich schon. Momentan mehr Organisation als Redaktion, aber eigentlich so den ganzen Kladderadatsch, der halt zu so einer Redaktion dazugehört.
Du hast gerade Video gesagt, habt ihr da irgendwie, entwickelst du auch neue Formate oder macht ihr so?
Ja, auch. Ich habe schon einige Formate ausprobiert im Bereich Indie und League of Legends, weil das so zwei Sachen sind, die ich halt auch eben sehr, sehr gerne spiele.
Echt?
Ja. Wäre dir nicht aufgefallen, ne?
Nee, gar nicht.
Nee, aber heute haben wir tatsächlich nicht mal League of Legends und nicht mal ein Indie-Game.
Ja, aber wir haben die Vorstellungsrunde leitet perfekt über zu diesem Spiel, weil das, worüber wir heute sprechen, da gibt es auch eine riesen Vorstellungsrunde, verbringt die ersten ein, zwei Stunden im Spiel damit, sich anderen Figuren vorzustellen. Und zwar sprechen wir heute über Danganronpa 2. Das ist Daniels Lieblingsthema. Weil er japanische Spiele so sehr mag. Und wir haben Anfang des Jahres, ich glaube im März, irgendwann im Frühjahr, haben wir über den ersten Teil gesprochen.
Ich kann ganz genau sagen, wann es war. Ich habe es nämlich extra aufgeschrieben, weil ich da eine Frage dazu stellen wollte. Und zwar, wir haben über den ersten Teil in Folge 977 besprochen, im April 2014. Warum ist denn jetzt schon der Nachfolger da? Weil wir haben das Spiel damals relativ aktuell besprochen.
Soweit ich weiß, gab es damals schon die zweite Version sogar, zum gleichen Zeitpunkt, allerdings nur in Japan und die mussten das jetzt nur irgendwie nochmal ein bisschen schöner übersetzen. Es war vorher wohl eine Fanübersetzung, die in Japan kursierte und die man sich schon irgendwie auf irgendwelche Arten und Weisen organisieren konnte. Und da haben sie jetzt wohl gesagt, hey, dann übersetzen wir es jetzt halt nochmal richtig und bringen das auch raus. Deswegen ging das wohl so relativ schnell. Es ist auch in Japan, glaube ich, schon 2012 oder so erschienen. Auf jeden Fall schon vor einer Weile.
Relativ früh, ne? Ich glaube, den zweiten gibt es seit, lass mich nicht lügen, Oktober 2013. Also wirklich schon, also eigentlich vor einem Jahr fast rausgekommen. Und Danganronpa 1 ist ja auch schon ein bisschen älter. Das dauert oft, dass es bei solchen Lokalisierungen auch bei den vielen Texten übersetzt werden muss. Und auch, weil es Nischenspiele sind natürlich. Also im Gegensatz zu AAA Double-Shit-Produktionen, wo irgendwie alles parallel läuft und wo die Kohle überall reinfließt, ist bei denen hier halt so, dass irgendjemand das aufkauft und dann wirklich ein recht kleines Team dann oft dran sitzt. Und bei Danganronpa 2, was ja eigentlich nur aus Text besteht, dauert es entsprechend länger. Deswegen kriegen wir es relativ schnell aufeinanderfolgend und es ist jetzt sogar in Japan ein Spin-off angekündigt.
Das wusste ich noch gar nicht.
Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie es übersetzt heißt, aber das schien irgendwie auch mit Nebenfiguren zu sein und wer weiß, ob wir das sehen. Also wenn wir das sehen, dann wahrscheinlich auch erst in einem Jahr, wie es oft bei solchen Titeln ist.
Wobei ich ja sagen muss, dass ich das eigentlich ganz gut finde, dass die so schnell kommen. Ne? Weil was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, ist, dass Danganronpa 2, genau wie der erste Teil, halt ein Visual Novel ist. Also quasi im Kern geht es eigentlich darum, dass man eine wirklich gute Story transportiert bekommt, also eine Geschichte liest die ganze Zeit. Mhm. Und da ist es natürlich einfach super, wenn man dann den zweiten Teil relativ kurz, eigentlich ist es, finde ich, dafür fast sogar schon zu lang, dann direkt danach bekommt, ne? Weil es dann halt auch einfach so Cliffhanger irgendwie im ersten Teil gibt, wo man dann sagt, jetzt will ich aber halt doch wissen, wie es weitergeht.
Es ist wie bei Serien, wenn man dann plötzlich irgendwie, wenn die Staffel zu Ende ist und man muss dann plötzlich ein Jahr auf die neue Staffel warten, das kann teilweise unerträglich sein. Oder du vergisst die Hälfte, bevor du die zweite Staffel anfängst. Und das ist jetzt auch schon im Prinzip Mini-Spoiler. Also wenn ihr, liebe Zuhörer, den ersten Teil noch unbedingt spielen wollt, es ist auf eurer Liste jetzt drauf und ihr habt jetzt irgendwie ihr wisst, ihr wollt es auf jeden Fall spielen. Der zweite ist schon ein Spoiler an sich. Also allein schon auf die Rückseite zu gucken, wo die Charaktere abgebildet sind, das verrät schon, welche Figuren den ersten Teil überleben. Deswegen hier ein kleiner Hinweis. Wir werden nicht so viel verraten von der Geschichte, aber wir müssen aber zumindest das Setup und die ganze Exposition ein bisschen erklären. Deswegen schon hier schon mal ein kleiner Hinweis. Daniel, Christine, ihr beide habt den ersten Teil beide gespielt.
Genau. Ich habe den ersten Teil komplett durchgespielt und den zweiten auch.
Und Daniel, bei dir ist die Besonderheit, du bist ja eigentlich überhaupt gar nicht so in japanischen Visual Novels drin irgendwie.
Eigentlich nicht. Also Visual Novels weniger. Ich habe schon so ein paar gespielt, aber halt eher so diese DS-Perlen, sag ich mal, die es dann halt auch mal in den Westen geschafft haben. Also ich bin nicht so jemand wie du, der sich dann halt wirklich da irgendwie Sachen importiert und das auch aktiv verfolgt. Oder wie Gregor, den wir ja im zum ersten Teil zu Gast hatten, der halt da noch viel, viel mehr irgendwie drüber weiß und auch wirklich ganz, ganz abstruse Spiele. Er hat ja damals von irgendeiner Dating-Simulation mit Robotern und so erzählt. Also es war irgendwie was ganz Abstruses. Und das heißt, ich habe schon so ein paar Sachen gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Professor Layton-Spiele auch Visual Novels zuordnen kann, weil da ist ja der Rätselpart noch ein bisschen größer, aber im Endeffekt ist es ja auch, kommt es ja auch mehr auf die Geschichte an. Und die Rätsel sind ja nur so eine Art Minispiel in dem Ganzen, die da halt verbaut wurden. Aber ich würde das schon auch diesem Genre zuzählen. Und dann habe ich noch diese Hotel Dusk und Room 212 oder wie es heißt oder so. Mhm. Also so ein paar, die es auch halt in den Westen geschafft haben, habe ich auch gespielt. Und Teil 1 war ja so ein Troll-Move von dir, dass du mir da einfach gesagt hast, hier, mal schau dir das mal an, hier ist der Key. Und dann habe ich gesagt, ja gut, mache ich das halt mal und fand es dann doch erschreckend spannend, weil es halt einfach eine Krimi-Geschichte ist. Und ich habe es halt damals als Battle Royale mit Highschool-Setting bezeichnet. Und da ist es dann natürlich, wie ihr in den Spoiler-Warnungen ja schon angedeutet habt, einfach spannend. Okay, was passiert denn? Wer überlebt denn? Wie werden die Morde verübt und am Ende aufgeklärt? Und
weil es ist ja, du hast ja gerade ein paar Beispiele genannt, Professor Layton und vor allen Dingen auch Hotel Dusk und so. Die sind ja alle sehr gediegen vom Stil. Also das sind ja tatsächlich teilweise schon sehr klassische Krimi-Geschichten irgendwie, die alle so auf dem im Prinzip auf dem Boden bleiben. Und Danganronpa, deswegen frage ich dich so explizit, ist ja schon ein bisschen durchgeknallt und dezent verrückt. Und das ist dann trotzdem, dass du den ersten dann trotzdem zu Ende gespielt oder zumindest sehr weit oder zu Ende gespielt hast, ist schon eine Leistung für so ein Spiel.
Es war aber eher der Mechanik geschuldet. Jawohl, Mechanik ist eigentlich das falsche Wort. Also ich hatte schon, ich glaube, ich sagte es auch in dem ersten Cast, ich hatte schon stellenweise echt Zahnschmerzen, weil das alles so flippig und krass japanisch ist. Also ich meine das jetzt nicht, dass irgendwie japanisch sein negativ ist, aber man merkt halt schon, dass das so diese extreme Anime und auch so dieses, die schauen halt auch alle so extrem klischeehaft teilweise aus, die Figuren, und sind so total überzeichnet. Und da musste ich mich schon teilweise echt durchbeißen. Mhm. Aber mich hat halt einfach die einzelnen Fälle waren halt gut. Dieses ganze Highschool drumherum und hier noch mit irgendwie flirten mit dem und dann irgendwie schauen, ob man noch bessere Beziehungen zu Charakter XY aufbauen kann, das fand ich alles sehr nervig. Aber das hat mich auch im zweiten Teil jetzt wieder irgendwie eher kalt gelassen. Aber ich fand einfach die Fälle an sich, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, am Anfang des Spiels auszuwählen, ich will den ganzen Highschool-Kladderadatsch nicht haben, ich möchte nur die Fälle hintereinander, dann würde ich diese Option wählen, weil die finde ich immer in sich sehr spannend.
Wie ist das mit dir, Chrissy?
Ja. Ich finde es total interessant, dass Daniel sagt, dass er es so super klischeehaft findet, weil das fand ich nämlich eigentlich gar nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, gerade auch im zweiten noch mal ein bisschen intensiver, dass es diese ganzen Japano-Klischees eigentlich unglaublich aufs Korn nimmt. Mhm. Es gibt zum Beispiel die Mikan, ohne jetzt zu viel zu sagen, das ganze Auftreten von ihr in dem zweiten Teil, das ist diese Krankenschwester, ist sehr, sehr interessant gemacht, und es gibt einige Szenen, die dann passieren, wo sie halt auch eben in Dialogen hinabzielen, dass es halt eben ein bestimmtes Klischee quasi bedient, Schrägstrich dann in dem Sinne eben auch aufs Korn nimmt. Und das fand ich eigentlich gerade an Danganronpa so unglaublich schlau, weil es zusätzlich zu den wirklich guten Fällen, was Daniel ja schon gesagt hat, einfach einen unglaublichen Witz hat. Und das hat mich daran so total begeistert. Es stimmt auf jeden Fall, dass es total überzeichnet ist. Also es sind wirklich sehr extreme Figuren. Aber das hat auch einfach damit zu tun, dass die ganze Gegebenheit des Spiels ja eben ist, dass es alles Leute mit ultimativen Fähigkeiten sind, die in einer bestimmten Klasse besonders gut sind. Ja? Mhm. Das heißt, du hast ja auch automatisch durch das, was es halt an seiner Geschichte aufbaut, so abgedrehte Charaktere. Aber das macht es halt wirklich herausragend gut und fand ich persönlich, weil ich bin nämlich eben auch gar kein Japan-Fan. Also ich mag diese ganzen Anime, JRPG-Geschichten gar nicht. Das ist mir mal alles viel zu japanisch und kann ich nicht so viel mit anfangen. Fand aber, dass Danganronpa da einfach so heraussticht einfach, weil es halt eben das Ganze so ein bisschen belächelt.
Ich habe direkt die beiden richtigen Gesprächspartner hier im Cast, die eigentlich japanische Sachen voll doof finden. Aber ich mag das halt eigentlich ganz gerne. Ich finde halt einige Klischees auch total blöd, so im Allgemeinen, die es im JRPG so gibt. Aber da gebe ich euch beiden recht. Also das ist eine Sorte Spiel, die halt auch so geschrieben ist, dass Leute, die eigentlich normalerweise gar nichts damit anfangen können, auch sehr gut hineinfinden, eben, weil es halt auch clever inszeniert ist und clever geschrieben und weil das Konfliktpotenzial unter den Figuren so, ja, eben so viel Spannung beherbergt. Ganz kurz zum Setup, also wir haben vorhin schon gesagt, das ist im Prinzip ein Battle Royale-Szenario und der zweite sogar noch ein bisschen mehr, weil im Gegensatz zum ersten, der spielte in der Schule, wo die Leute alle irgendwie eingesperrt sind und sich nur auf bestimmten Etagen bewegen konnten, macht der zweite direkt am Anfang, wirklich so nach den ersten Minuten, so direkt einen Sprung ins völlig Absurde und versetzt sich auf eine Insel, auf eine einsame Insel, wo es zwar einen Flughafen gibt, der nur eine Attrappe ist, also die Flugzeuge funktionieren alle nicht. Es gibt einen Supermarkt, aber natürlich ist die Insel trotzdem verlassen. Also für wen hat man diesen Supermarkt gebaut? Es gibt ein Hotel und es gibt einen Strand und es gibt viel Zeug drumherum. Und das ist so vom Setting her auch sehr viel näher an dem Film beziehungsweise an dem Buch Battle Royale irgendwie dran, weil das ist ja sehr ähnlich, dass da auch die ganzen Schüler alle draufkommen und die haben eine bestimmte Zeit, sich alle gegenseitig zu massakrieren. Und das Witzige an dem zweiten ist, das kommt alles tatsächlich noch im ersten Kapitel vor, da wird dann auch nicht dieser Bär aus dem ersten vorgestellt. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Wie hieß der nochmal?
Monokuma.
Achso, ne? Monokuma, ja.
Ja, der genau. Mit diesem geteilten Gesicht, also der böse, der Jigsaw, der Anime-Jigsaw, wenn man so möchte. Und stattdessen wird dir eine Figur vorgestellt, das ist so ein weiblicher Bär, die total lieb ist. Und immer so knuddelige Sachen sagt. Und dann gibt's eine Stelle, wo der Hauptcharakter sagt so, ey, auf der Farm hier, da gibt's nämlich auch einen Bauernhof, da fehlen irgendwie Kühe. Und dann sagt sie, ach, Kühe wäre natürlich super. Und dann zaubert die ein bisschen und dann steht plötzlich eine Kuh da. Und so eine Figur, also die will dir das Leben total angenehm wie möglich machen. Und das hat mich total so aus der Bahn geworfen, weil man rechnet, es knüpft direkt an, man erkennt einige Figuren dann wieder und denkt, okay, cool, das geht hier direkt weiter. Und es macht plötzlich was komplett Neues irgendwie und verzerrt das Szenario nochmal ins total Surreale irgendwie.
Das fand ich aber im zweiten Teil sowieso auch sehr, sehr extrem, weil, also es ist ja sowieso auch wie im ersten Teil ein Spiel, was sehr viel mit Twists arbeitet, ja, also da hast du echt einen Twist und noch einen Twist und noch einen Twist, du weißt eigentlich nie, wo dir gerade der Kopf steht, was jetzt eigentlich gerade wirklich passiert, fand ich auch hier wieder gut gemacht und hier gibt's einige Kapitel, ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr schon seid und ich will jetzt, wie gesagt, auch nicht spoilern, Kapitel 4 zum Beispiel, weil man eben auf der Insel sich auf verschiedenen kleinen Unterinseln bewegt, und führt dich eben auf eine Insel, die auch wieder ein ganz, ganz wirklich sehr, sehr seltsames Setting hat, wo du halt auch erstmal da stehst und denkst so, wieso jetzt? Das passt irgendwie nicht. Aber irgendwie passt es dann halt doch. Also es hat wirklich nochmal so viel schrägere Ideen, als der erste Teil schon hatte. Ah. Wobei ich jetzt aber auch Leute gehört habe, die gesagt haben, das fand ich jetzt auf der Insel gar nicht so gut, weil das hat halt nicht so diese beklemmende Atmosphäre, die Schule hatte. Mag sicherlich zu einem gewissen Teil stimmen. Ich fand, das hat der Sache allerdings keinen Abbruch getan, weil es sich einfach so, wie sich die Geschichte einfach im Laufe dieser Kapitel entwickelt, hat das einfach funktioniert. Und das, was dann eben durch diese ganzen vielen Twists einfach wieder passiert, ist halt einfach trotzdem wahnsinnig spannend.
Und spielmechanisch hat sich ja irgendwie wenig bis gar nicht getan. Also nur so ein paar Kleinigkeiten wurden geändert, aber an der grundsätzlichen Mechanik eben, dass du, wie im zweiten Teil jetzt mehrere Inseln hast und dann nach jedem erfolgreichen Mordprozess, der dann aufgelöst wurde, öffnet sich ein neuer Teil der Karte und ob das dann in der Schule war, das dann halt immer ein weiteres Stockwerk, was sich geöffnet hat und hier ist es halt eine weitere Insel, die dann zugänglich wird. Mhm. Aber im Endeffekt ist es eine gleiche Mechanik und auch dieses mit dem, dass du zwischendrin Freizeit hast und dann rumläufst und dann wirst du irgendwie irgendwo hingerufen und dann heißt eben, ja, jetzt ist die Ermittlungszeit, jetzt musst du irgendwie Hinweise suchen und Zeugen befragen und dann klingelt irgendwann der Monokuma und dann beginnt der Prozess und das heißt, ich habe mich da zumindest steuerungstechnisch sofort zurechtgefunden. Ich wusste sofort, um was es geht und wie ich das Spiel steuere. Also das heißt, obwohl wir jetzt gesagt haben, hey, da hat sich jetzt doch irgendwie was getan, hat sich an der eigentlichen Mechanik irgendwie gar nichts getan.
Nicht direkt, ja, aber ich finde, es ist ein bisschen übersichtlicher geworden. Also ich fand zum Beispiel die Oberwelt wesentlich einfacher zu navigieren. Ich habe schneller irgendwo hingefunden und auch, dass du einfach, wenn du oben auf der PS Vita oben rechts auf den R-Button drückst, dass du zum Beispiel ganz schnell einfach zum nächsten Ort laufen kannst, ohne dass du jetzt groß da einfach erstmal durch die halbe Schule musstest, wie im ersten Teil. Also das fand ich schon sehr angenehm, muss ich sagen.
Ich finde auch sehr cool, wie sie es schaffen, die so eine, eigentlich so ein relativ starres Genre, wie so eine Visual Novel, so aufzubrechen mit ganz netten, also mit so unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Navigationsmöglichkeiten. Also bei dem ersten war es ja zum Beispiel so, dass du sehr viel in der Ich-Perspektive unterwegs warst und dann gab es diese Stellen, wo du den Raum betrittst und dann muss man mit einem Cursor über diesen Raum gehen und kann bestimmte Punkte wie in einem Adventure irgendwie anklicken und Gespräche öffnen und sowas alles. Und was ja jetzt zum Beispiel neu hinzugekommen ist, ist diese generell diese zweidimensionale, diese 2.5D-Ansicht, wo du die Figur nach links und rechts steuern kannst, um zwischen den einzelnen Stationen auf der Insel zu laufen. Und das ist nicht besonders aufregend an und für sich, aber da du so viele unterschiedliche Elemente irgendwie in diesem Spiel drin hast, hast du auch nie so das Gefühl, dass es so total starr ist, so wie es bei manchen anderen Visual Novels irgendwie ist. Fand ich ganz cool.
Ich glaube, das war aber auch was, weil dieses Rumgerenne aus der Ego-Perspektive, das funktioniert auch im zweiten Teil nicht wirklich gut und es war halt im ersten Teil noch viel exzessiver und da hat mich das Rumgelatsche dann auch wirklich genervt und da stimmt dann schon auch das, was Christine sagt, mit, dass man dann irgendwie eine Taste drückt und dann schnell zum nächsten Ort springen kann. Das spart dir halt Rumlaufzeit in dieser blöden Ego-Ansicht und das ist die einzige wirkliche große Neuerung, die mir aufgefallen ist und die finde ich auch ganz sinnvoll.
Wie kann man wohl diese Prozesse erklären, ohne dass man in Schmutzen gerät. Wer schafft's?
Ja, also die Auslandslage ist im Prinzip die gleiche wie im ersten Teil, nämlich, dass dieser Monokuma so ein Spiel mit denen treibt und halt sagt, hey, wenn ihr von der Insel runter wollt, im ersten Teil ist halt, wie gesagt, diese Highschool, wenn ihr da raus wollt aus der Highschool, dann müsst ihr einen Mord begehen, aber ihr dürft dabei nicht erwischt werden. Und die anderen Schüler, wenn ein Mord passiert ist, müssen dann eben den Mörder finden. Und wenn sie den richtigen Mörder benennen können nach dem Prozess, also der wird dann irgendwie so in einer Abstimmung festgelegt oder wird drüber abgestimmt, dann wird nur er umgebracht. Und wenn sie den Falschen benennen, dann werden alle anderen umgebracht. Also das heißt, dass die auch in Anführungsstrichen ein Interesse dran haben, den wirklichen Mörder zu benennen. Und dann sind diese Mordprozesse halt so eine Aneinanderreihung von Minispielen, die sich, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, weil ich nicht weiß, wer da sich wieder wo bedient hat, aber ich habe immer das Gefühl, die übernehmen halt auch so viel von den Layton-Spielen. Aber jetzt mag jemand anders sagen, ja, aber Layton hat ja auch nur bei Visual Novel XY geklaut. Dazu bin ich einfach in dem Genre nicht zu viel gut genug drin. Aber so dieses.
Aber Layton, die hatten doch gar nicht diese Prozessgeschichten. Ach, also Layton, du meinst Ace Attorney, ne?
Ace Attorney, genau,
ja,
das war's.
Entschuldigung. Ja, schon. Also ich glaube, so der Kern ist schon so ein bisschen von Ace Attorney. Also so dieses typische so Objection-Ding. Und jetzt habe ich hier meine Truth-Bullet, weil das ist ja bei Danganronpa sind das ja Truth-Bullets.
So geil, ja.
Ich habe das jetzt auch mal extra nachgeschlagen, weil Danganronpa ist nämlich auch irgendwie, Dangan ist irgendwie Truth und Ronpa ist irgendwie Bullet. Also daher kommt das auch tatsächlich. Also du hast eben in diesen Truth-Bullets hast du bestimmte Hinweise, die du gefunden hast beim Ermitteln und die kannst du dann auf bestimmte Argumente schießen, was halt sowieso schon mal wieder total Banane ist. Aber dieses typische so, ich habe hier halt mein Argument und ich schieße das jetzt irgendwie auf das, was du gesagt hast, so, das ist halt auch so ein bisschen vom Stil her an Ace Attorney angelehnt. Sie haben allerdings, finde ich, noch so diese kleinen Minispielsachen drin. Manche Sachen finde ich da ganz gut, manche wiederum ein bisschen nervig. So Sachen wie zum Beispiel, es gibt so eine Art White Noise, da ist dann zum Beispiel das Argument von denen so ein bisschen, da liegt dann irgendwie was drüber und das muss man dann erst irgendwie wegschießen, bevor man dann das Argument beschießen kann und lauter so Scheiß. Ich stelle das mittlerweile aus. Im ersten Teil war es halt so, naja, ich spiele das Spiel halt auf normal irgendwie durch, weil so meist halt mit den meisten Spielen. Das habe ich tatsächlich dieses Spiel alles ausgestellt, weil man eigentlich, wenn man das erste gespielt hat, weiß, dass es halt einfach nur Bullshit ist, den man nicht braucht. Habe ich ganz ausgemacht. Dann gibt's aber auch wieder so Sachen, die man halt machen muss, die das halt so ein bisschen ergänzen. Nämlich, da gibt's einmal so eine Art Hangman, also wo man dann Buchstaben irgendwie raten muss von einem Wort und dann halt auch irgendwie, wenn man den falschen Buchstaben tippt, halt irgendwie Punktabzug kriegt, solche Geschichten. Und was neu jetzt ist im zweiten Teil, und das war eins der Minispiele, was ich persönlich sehr gut fand, ist dieses Logic Dive. Da ist man auf einem Skateboard und fährt eigentlich mit dem Hauptcharakter irgendwie eine Bahn runter und kommt dann an bestimmte Abzweigungen und dann wird eine Frage gestellt und du musst halt dann die richtige Antwort, die halt auch eben mit dem Fall zu tun hat, die raussuchen und dann den entsprechenden Weg weiterfahren. Ich fand, das war halt auch hier, ist ähnlich wie Micha eben gesagt hat, schon mit dem Rumlaufen, was halt einfach so, es hat es so ein bisschen aufgelockert, weil was anderes mal passiert ist. Ich fand das immer ganz nett, wenn ich dann schon irgendwie nicht mehr wusste, so boah ey, jetzt ist die Logik schon wieder so weit hergeholt, welches Argument muss ich da jetzt irgendwie benutzen? Dann mal so ein Logic Dive zu haben, fand ich mal irgendwie ganz nett zwischendrin.
Ich hatte aber schon das Gefühl, dass der Schwierigkeitsgrad der Rätsel im zweiten Teil höher geworden ist. Also ging das nur mir so oder ist euch das auch aufgefallen? Weil bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich immer dachte, ah gut, das ist jetzt hier das Geigenmännchen-Rätsel. Das kenne ich, klack, 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 weiter, zack, gestorben.
Ich habe das Gefühl.
Und dann musste ich wirklich, und hatte ich die Anleitung schon weggeklickt und dann musste ich halt wirklich nochmal nachschauen und dann hieß es so, ja, im zweiten Teil funktioniert die aber ganz anders und im zweiten Teil hast du irgendwie auch nicht so lange Zeit und dann habe ich irgendwie immer oft den Fehler gemacht, dass ich dachte, ich kenne ja diese Rätselversion schon, also brauche ich mir die Beschreibung nicht anlesen und dann hat sich aber herausgestellt, das Spiel funktioniert im zweiten Teil ganz anders.
Ich würde gar nicht mal unbedingt sagen, dass die Rätsel per se schwieriger geworden sind. Also ich finde, die Minispiele sind zumindest anfangs ein bisschen schwieriger zu verstehen. Das ist, glaube ich, das, was du mit den Anleitungen meinst. Das ging mir nämlich am Anfang auch so. Ich habe da manche Sachen überhaupt nicht gecheckt und habe halt wirklich 2, 3 Versuche gebraucht, bis ich dann erstmal wusste, was sie jetzt von mir wollten und wie es funktioniert. Glaube aber auch einerseits, dass es ein bisschen, also dass die Logik manchmal ein bisschen weit hergeholt ist. Das war aber auch bei Ace Attorney so und war auch im ersten Teil so. Fand es hier, sage ich mal so, es gab vielleicht so 2, 3, maximal 4 Stellen, wo ich das Gefühl hatte, so, es ist jetzt so unlogisch irgendwie, woher ich das jetzt weiß, so. Also nicht die, warum das dann so ist, sondern warum ich das jetzt wissen könnte, hat irgendwie so diese Hinführung war mir irgendwie ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube, das ist aber auch einfach dem geschuldet, dass der zweite Teil halt noch so viel abgedrehter ist und dass auch die Fälle so viel abgedrehter sind. Das kommt dann, glaube ich, ein bisschen mit der Sache auch. Aber ich fand es jetzt nie unmöglich, muss ich sagen. Also es ging.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der zweite auch generell so ein bisschen undurchschaubarer war als der erste. Also der erste war ja auch schon sehr überraschend, aber mir ging es so, bei den Charakteren vom ersten Teil hatte ich sehr viel stärker, so wie Daniel das beschrieben hat, so ein bisschen das Gefühl, dass da so die typischeren Anime-Klischees verwendet worden sind und auch so ein bisschen aufs Korn genommen sind. Also wirklich so Figuren, die man sehr oft sieht aus Anime-Serien, aus OVAs und auch teilweise aus Kinofilmen. Und wo ich dachte, okay, das kommt dir irgendwie bekannt vor und damit kann ich irgendwie arbeiten. Bei dem zweiten sind ja zwangsläufig ziemlich viele Figuren aus dem ersten dann halt verbraucht und man kann natürlich nicht wieder dieselben Stereotypen nehmen. Also haben sich die Autoren andere Figuren ausgesucht, die nochmal eine Spur, also teilweise einen Tacken ungewöhnlicher sind, so, also die man sieht und dann fangen die an zu sprechen und ich dachte, hast du sowas schon mal gesehen? Also es passt irgendwie von der Charakterisierung und es ist auf jeden Fall ein Stereotyp und man kennt es aus dem echten Leben, aber ich habe sowas nicht so oft in so Anime-Form irgendwie gesehen und so ging es mir dieses ganze Spiel hindurch. Ich war irgendwie sehr viel verunsicherter, was die Story so betraf, was aber auch so durch die Orte durchkam, ne? Also das mit der Insel, das wirkt wie gesagt alles sehr unbedrohlich und alles so locker flockig und da gibt es einen Charakter, der auch immer wieder sagt, ja, ist so alles chill mal so ein bisschen, obwohl er alle Gründe dazu hat, nicht zu chillen, weil, ne, ich will nicht sagen warum, aber du denkst, warum ist er so? Und dieses ganze Ding, diese Verunsicherung, die war bei dem zweiten bei mir sehr viel stärker. Wie ging es euch da?
Kann ich eigentlich nur zustimmen. Also was ja auch ein Teil der des Spiels ist, das hatte Daniel ja eben schon mal gesagt, ist dieses, dass man die Leute besser kennenlernt. Mhm. So, also du hast im Grunde genommen immer mal wieder Zeiten, wo du halt Freizeit bekommst und die kannst du nutzen, indem du dir bestimmte Charaktere raussuchst und mit denen Zeit verbringst und ihnen im Zweifel vielleicht noch ein Geschenk machst und dann erfährst du ein bisschen was über sie. Ich fand es im ersten Teil war für mich eigentlich so nach der Kennenlernphase schon so relativ klar, so, ah ja, okay, den möchte ich halt irgendwie gerne da öfter ansprechen und da irgendwie ein bisschen mehr drüber erfahren, was dahinter steckt. Und Teil 2 fiel mir das auch unglaublich schwer. Ich hatte sicherlich so auch meine ein, zwei Favoriten, wo ich dann auch angefangen habe, Sachen zu fragen, aber je mehr das zuzog eigentlich das Spiel, umso mehr hatte ich das Gefühl, so, wen will ich denn jetzt eigentlich noch irgendwie weiter befragen und wen finde ich denn jetzt eigentlich am interessantesten, weil irgendwie haben sie ja halt doch alle irgendwie was Interessantes und das wechselt teilweise ja auch. Manche Leute, da denkst du am Anfang so, alter Schwede, und dann denkst du am Ende so, beste Person, so. Ich finde das da auch ganz, ganz schwer irgendwie von Anfang an so wirklich zu sagen, so den und den verfolgt man.
Ich habe halt immer Probleme mit den japanischen Namen, die auseinanderzuhalten. Also, weil du hast dann ganz oft in den Truth Bullets steht halt dann unten, Zeugenaussage von Hiroshi und Zeugenaussage von Dings. Und dann muss ich mir überlegen, okay, wer war das nochmal? Und dann muss ich wieder in den Übersicht gehen, wo man dann so eine Anzeige hat, wer was ist. Und dann, okay, ja, stimmt, der hat irgendwie gesagt, dass er den kurz vor dem Mord noch draußen vorm Gebäude gesehen hat. Und das könnte dann tatsächlich im Widerspruch zu dem Argument, was jetzt da gekommen ist. Also da habe ich echt immer das Problem, dass ich da einfach durcheinander komme. Und da bin ich dann witzigerweise auch froh, dass die Figuren halt auch irgendwie so ein bisschen überdreht sind, damit man sie einigermaßen auseinanderhalten kann und auch so ihre einzelnen Merkmale, das ist ja immer so die Ultimates, die ja dann immer irgendwie der eine ist dann so der ultimative Koch und kocht die besten Speisen der Welt und der andere ist der ultimative Yakuza und halt quasi auf das Auftragsmördertum und Mafiatum hingetrimmt und sowas und das sorgt dafür, dass man die noch einigermaßen auseinanderhalten kann. Und wenn ich es jetzt noch auf die Reihe kriege, die Namen auseinanderzuhalten, dann fallen mir vielleicht noch die Prozesse leichter. Aber da habe ich eben tatsächlich immer so ein bisschen Probleme.
Ich glaube, das liegt gar nicht mal nur an den Namen, weil das hatte ich auch. Ich konnte mir den Namen relativ gut merken, aber ich finde es immer so schwierig, wenn du dann irgendwie von 4 verschiedenen Leuten Aussagen hast, dann dazu zu ordnen, wem irgendwie was gehörte. Ich glaube, das hat einfach generell damit zu tun, dass da kein wirkliches Detail drin steht, sondern nur die Aussage von dem und dem.
Man muss ziemlich gut aufpassen, auf jeden Fall. Ne? Also es werden die Texte sind zwar so geschrieben, dass einige Aspekte auch wiederholt werden und die lassen dich nicht so völlig im Regen stehen, aber man muss schon ziemlich aufmerksam dabei sein. Und man liest auch wirklich sehr viel. Also ich hatte das Gefühl auch, dass die Textmenge zugenommen hat, im Gegensatz zum ersten.
Ja, ultra. Also ich habe jetzt mal geguckt, ich bin aktuell den ersten Prozess habe ich hinter mir und bin jetzt in der Zwischenphase und ich habe gut 10 Stunden gespielt. Das kann man am Savegame sehen. Und ich meine, das musst du mal überlegen. Also 10
Echt?
Stunden.
Das waren schon 10 Stunden.
Ja. Da ist, weil es halt ultra viel irgendwie zwischendrin geplänkelt. Also das meine ich auch mit so. Das hätte man ein bisschen straffen können, meiner Meinung nach, weil so genau interessiert mich das dann doch nicht. Und man muss schon echt viel, viel Muße mitbringen, also diese ganzen Texte da irgendwie durchzulesen, weil einfach nur so durchklicken geht halt auch nicht, weil so ein bisschen was muss man halt schon wissen über die Charaktere, damit man auch in den Prozessen irgendwie ein bisschen besser gerüstet ist.
Ja, stimmt schon. Manchmal gibt es so Sachen, die sie dann irgendwie nebenbei erzählen, wo du dann merkst, so, oh, das hättest du jetzt vielleicht für den Fall gebrauchen können. Ist zwar nicht so häufig so, also es passiert jetzt nicht ständig, aber es gab auf jeden Fall 1-2 Momente, die mir einfallen, wo ich dann irgendwie nebenbei manchmal vielleicht nicht so 100% aufgepasst habe und dass mir das dann irgendwie hinterher in der Logik in meinem Argument irgendwie fehlte. Aber grundsätzlich finde ich, ist es so ein super Ding, um das halt so teilweise auch nebenbei zu spielen. Also ich weiß gar nicht, wie es bei euch da geht irgendwie. Aber bei mir war es halt wirklich so eins, es war, ich habe, während ich das Spiel gespielt habe, habe ich die Vita komplett laufen gehabt. Also ich habe die nie ausgemacht, über Wochen nicht, ist kein Witz. Ich habe die wirklich die ganze Zeit laufen gehabt, immer nur halt einfach, weißt du, oben auf den Knopf, dass sie halt so im Standby-Modus so in die Richtung ist. Und habe halt immer, wenn ich irgendwie eine freie Minute hatte oder wenn ich in der Bahn gesessen habe, immer mal wieder, teilweise auch nur 5 Minuten Brocken, einfach weitergelesen. Weil es ist wie so ein Buch, was du eigentlich mitnimmst, weil es ist ja im Grunde auch ein Visual Novel und du liest ja einfach viel. Und dafür fand ich es halt wirklich sehr praktisch. Es ist halt anders, als wenn ich jetzt irgendwo in der Bahn sitze und und fange halt wirklich an, ein Spiel zu spielen auf der Vita. Das könnte ich gar nicht, mich da richtig drauf konzentrieren. Aber so ein Buch irgendwie oder so ein Visual Novel bietet sich dafür halt super an. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht so gemerkt, dass scheinbar schon der erste Fall alleine so knapp 10 Stunden irgendwie sind. Weil ich hätte jetzt, wenn ihr mich gefragt hättet, hätte ich jetzt gesagt, so ja, das Spiel war vielleicht so 15 Stunden lang oder so, aber ich glaube, 6 Fällen oder so, ist es dann wahrscheinlich doch ein bisschen.
Jetzt muss ich aber mal fragen, ich wusste gar nicht, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, die Vita auszumachen, außer oben den Knopf zu drücken. Ja,
du kannst den Knopf halt lange gedrückt halten und dann Power off, aber du kannst auch einfach kurz drücken und dann ist die quasi wie in so einer Art Standby-Modus, dann ist die halt einfach der Bildschirm schwarz.
Ja, gut, aber das mache ich eigentlich sowieso immer, weil die ist ja dann sofort wieder an und das wird ja quasi alles nur so eingefroren, was da passiert und verbraucht ja auch null Akku, also wenn man die nur in diesen Standby-Modus, also ich mache die nie ganz aus. Also
na gut, ist ja gut, ich wollte nur sagen. Ich mache die immer aus.
Aber ich gebe Christina recht, weil ich habe sie auch auf dem Kaffeetisch sozusagen stehen. Immer wenn ich irgendwie eine Kaffeepause mache oder das gerade in Griffweite ist, dann nehme ich die Vita und lese dann irgendwie ein paar Zeilen, weil ich finde auch, also es klingt jetzt alles so, als wäre der Text dröge. Ich finde den gar nicht dröge. Also ich finde den sogar ziemlich witzig aufbereitet. Ich wundere mich immer, dass es funktioniert, weil es gibt so etliche Beispiele, wo die Technik sehr ähnlich ist, dass du so starre Figuren hast und dass da 2, 3 verschiedene Charakterporträts zu sehen sind, die sich verändern, je nachdem, welche Emotionen die haben. Aber die haben es irgendwie bei Danganronpa zumindest für mich immer so gut hingekriegt, dass ich das mit diesen wenigen Assets immer sehr abwechslungsreiche Gespräche gestaltet haben. Also auch, dass sie, also es sind ja nicht alle Texte vertont, sondern nur so wichtige Passagen, wenn die sich zum Beispiel vorstellen oder wenn es zu bestimmten Konklusionen irgendwie kommt, dann sagen die Figuren auch was, dann sind die voll synchronisiert. Aber der ganze Text dazwischen ist so, wie man es von anderen JRPGs halt auch kennt, einfach nur normaler Text. Und hier sind dann aber immer so Laute so mit drin. Also die sagen dann immer noch so, also ich habe es auf Japanisch gespielt, deswegen weiß ich nicht genau, was die sagen, aber man hat immer irgendwie einen Laut zu den Gesprochenen. Die sind dann entweder empört oder sind wütend oder traurig oder so.
Ja, das ist im Englischen auch so, da sagen die dann auch immer sowas wie interesting. Und die sagen aber dann halt unten im laufenden Text, siehst du schon, dass sie was anderes sagen, aber sie haben halt so 4, 5 Gesten oder so. Ja, so eine Geste der Überraschung. Irgendwie. Ja, genau. So dieses what? Oder sowas. Und dann siehst du halt, und dann passt halt auch mal das Bild dazu, was sie dann halt, weil sie halt auch, das kennt man ja auch von Visual Novels, dass die Figuren halt, sagen wir mal so 5, 6, 7 bestimmte Kurzanimationen haben und die dann halt einfach der Reihe nach abgespielt werden.
Genau, das sind auch manchmal vibrieren die Figuren auch einfach nur, wenn sie überrascht sind oder dann gibt's halt so einen kleinen Zoom oder so, irgendwie so ganz kleine Nuancen. Aber ich finde, das macht die Dinger dann, also die Gespräche halt trotzdem sehr lebendig irgendwie. Und dann finde ich auch geil, wie die Musik immer wechselt. Also manchmal, es gibt so Situationen.
Die ist auch wirklich gut.
Die ist generell super. Die war schon im ersten super. Im zweiten ist die noch witziger wegen diesem Urlaubssetting. Und weil die da auch ein paar mehr J-Pop-Songs eingebaut haben, die aber wirklich super passen. Und dann gibt's halt wirklich so Gespräche, die dann locker anfangen. Und dann hast du im Hintergrund auch so eine beswingte, super flockige Musik. Und dann kommt ein Satz, der die Gedanken des Hauptcharakters einmal so umleitet in so eine düstere Richtung, der macht sich dann Sorgen, wird dann skeptisch und dann wechselt die Musik aber auch wirklich zu diesem Punkt und auch immer passend. Also ich fand es immer sehr, sehr gut gesetzt.
Ja, ich fand es vor allen Dingen auch gut, dass sie im zweiten Teil oben links so eine kleine Ecke haben, wo du immer sehen kannst, also ist halt auch so ein bisschen so ein Equalizer, dass du halt siehst, wo Musik spielt, falls du es ohne Musik spielst, was man nicht tun sollte. Aber da siehst du halt auch immer den Tracknamen und das fand ich sehr gut, weil im ersten Teil, genauso wie jetzt auch im zweiten Teil, fand ich zum Beispiel dieses Monokuma-Theme unglaublich geil. Immer wenn das kommt, ich habe das immer sofort im Ohr und das hatte ich auch danach noch richtig, richtig lang im Ohr. Das ist so ein richtiger Track, den man einfach, das ist so ein richtiger Ohrwurm einfach. Und da dann wirklich auch zu sehen, immer entsprechend, wenn einem ein Track gefällt, dass man sofort oben links in der Ecke sehen kann, was ist denn das für einer und sich den halt im Zweifel nachher irgendwo auf dem Soundtrack oder auf YouTube irgendwie nochmal raussuchen kann, fand ich hier auch echt ganz nett. Das ist eine Kleinigkeit, aber fand ich gut, dass sie das mit reingenommen haben.
Die arbeiten sehr viel mit Themes, ne? Also, dass du immer sofort, ich meine, es kennt jeder, wenn bei Star Wars der Imperial March kommt, dann weißt du auch sofort, oh, jetzt ist hier, jetzt wird's böse so ungefähr, jetzt kommen die Bösen. Und da ist es auch so, dass du dann auch immer hörst, okay, jetzt kommt die Musik, die dann immer kommt, wenn der Monokuma auftaucht oder jetzt kommt diese Prozessauftaktmusik, jetzt weißt du, okay, jetzt geht der Prozess los und das heißt, anhand der Musik ist dann auch so die Spielsituation irgendwie für dich akustisch kodiert, dass du eigentlich aufgrund des Tons schon weißt, was jetzt irgendwie passiert und dann auch so in die entsprechende Stimmung gebracht wirst, sag ich mal. Was mir aber aufgefallen ist, was Christine schon ein bisschen angedeutet hat, so dieses, hey, das ist schon gut geschrieben, es ist nochmal sehr, sehr viel selbstironischer und vielleicht hast du das ja auch so gemeint am Anfang mit den Figuren, dass die teilweise so eben Persiflagen auf bekannte japanische Figuren sind, weil die halt auch wirklich so Gags drin haben wie, ja, keine Ahnung, es fängt ja an und ist jetzt kein großer Spoiler, dass er wieder zu dieser Schule hinkommt und dann werden die aber halt, machen die in der Schule halt so einen Ausflug und landen deswegen auf der Insel und dann sind da auch so Sätze drin, ich weiß nicht mehr genau, wie der jetzt an welcher Stelle so verbaut wurde, aber es ist dann irgendwie sowas drin wie, ja, also nochmal den gleichen Quatsch in so einer Schule zu machen, wäre ja auch echt einfallslos. Also und also die haben da schon irgendwie so an manchen Stellen, da muss man immer genau hinhören, beziehungsweise hinlesen, weil das ist nicht so der Holzhammer-Humor, aber wenn man an manchen Stellen genau drauf achtet, dann haben sie schon so ein paar Gags eingebaut, wo sie sich verarschen, wo sie irgendwie den Spieler so ein bisschen auf den Arm nehmen, wo sie die japanische Spielelandschaft so auf den Arm nehmen, auch dann, wo sie dann irgendwie so dieses Verhältnis zu ihrem Publisher manchmal irgendwie so ein bisschen veräppeln, also interpretiere ich jetzt gerade zu viel rein? Habe ich das
überhaupt nicht. Nee, nicht. Ich fand das auch gut.
Ja. Fand ich auch.
Ich fand also Totenstille herrschte.
Nee, wir wollten dir zuhören, was du noch so zu erzählen hast. Nee, das war halt genau das, was ich meinte mit diesem Auftreten von dieser Krankenschwester und diesem Fanservice-Moment in dem ersten Fall und so, wo sie dann halt auch so ironisch halt irgendwas zu diesem Fanservice in japanischen Spielen generell sagen und überhaupt in Sequels. Und das fand ich halt auch sehr intelligent. Das hat mir auch super gut gefallen. Es gibt auch so ein paar Anspielungen. Es gibt eine ganz coole Doctor Who-Anspielung später im vierten Kapitel, was ich auch sehr cool fand. Einfach nur so in so einem Nebensatz, nichts Großes, aber das sind so nette Sachen, die sie da irgendwie eingebaut haben.
Das mag ich auch. Also ich finde, das ist generell sehr, sehr clever so, was die Autorenseite betrifft. Sehr clever geschrieben, clever inszeniert. Kleine Hints immer so mit drin und ich mag auch dieses Selbstbewusstsein, dass das Spiel immer ganz genau weiß, was es ist, welchen Rahmen es hat und vor allen Dingen auch, für welches Publikum das geschrieben ist. Und ich glaube, deshalb funktioniert es auch so gut. Also dass dieser, zum Beispiel, wir reden ja sehr oft hier über diesen Anime-Stil, aber der Anime-Stil wird eben halt auf eine Art und Weise genutzt, dass die Geschichte dadurch noch besser wird, weil ich glaube, das würde gar nicht funktionieren, wenn man irgendwie ein anderes Art-Design irgendwie so drin hätte, so. Und die haben sich gedacht, okay, was können wir gut in diesem Art-Design, was können wir gut im Anime-Stil machen? Überzeichnete Figuren. Also verwerten wir das in der Geschichte und die arbeiten wirklich mit dieser Mechanik und das finde ich total toll.
Ich finde, das passt vor allen Dingen auch gerade dazu, wenn du dann nochmal diese Todessequenzen mit einbeziehst, die haben wir ja jetzt noch gar nicht besprochen. Ja. Wenn man eben so einen Fall hatte und man enttarnt dann den Mörder, dann kommt es halt eben immer zu so einer Art, ja, er wird dann halt exekutiert, ja, und von Monokuma. Und da gibt's dann immer entsprechende Szene. Meistens passt das dann auch zu seiner ultimativen Fähigkeit, die dieser Charakter hatte. Und das sind immer so Sachen, ich finde da, also so hart das klingt, aber ich freue mich da immer drauf, weil die halt unglaublich gut inszeniert sind, sehr intelligent gemacht sind. Dann kommt halt eben noch drauf, dass wir eben schon mal angesprochen hatten, dieses ganze Überzeichnete. Das heißt, man hat ja auch nur pinkes Blut in Danganronpa. Das passt einfach alles zusammen. Ich glaube, das würde auch in einem anderen Stil einfach nicht so funktionieren, wie es da funktioniert.
Das ist ja auch
so ein bisschen Saw-Style halt.
Ja, genau. Also es ist eigentlich wie Saw. Es ist eigentlich auch mega brutal. Und es ist halt auch der Trick, also dieser ganze Anime-Stil, diese Leichtigkeit, die das stellenweise halt überall drin ist, so auch diese, das wird ständig, deswegen wirken die düsteren Sequenzen umso besser, weil sie so einen starken Kontrast zu den ganzen anderen Kram irgendwie darstellen. Und weil du merkst, dass unter dieser Oberfläche, unter dieser ganzen Schicht aus bunten Farben, aus dieser Inselwelt, aus diesen Figuren, da sind eigentlich ganz, ganz düstere Aspekte des Menschseins irgendwie mit drin. Und die werden dann halt einfach so Stück für Stück weiter ausgegraben. Je weiter du kommst, desto mehr merkst du, dass da unheimlich viele Würmer in den Äpfeln drin sind.
Ja, absolut. Also gerade auch, wenn du dich dann entscheidest, einzelne Figuren eben auch kennenzulernen. Mhm. Du kannst jeden, glaube ich, maximal 5 oder 6 Mal irgendwie mit dem Freizeit verbringen und dann bestimmte Statements eben nochmal aus den Personen rauskriegen. Und wenn du das schaffst eben, also man kriegt am Anfang ja diese Hope Fragments, also so eine Art Hoffnungsfragment irgendwie von diesem von dieser Usami, also diesem Häschen, die man am Anfang kennengelernt. Und die kann man halt sammeln für die einzelnen Charaktere. Und wenn du halt quasi diesen Ring an Hoffnungsfragmenten voll hast, dann bekommst du nochmal ja so eine Art Geschichte quasi von der Person. Und da sind teilweise auch so tiefgründige menschliche Sachen, die dann da einfach nochmal mit einfließen, die halt auch wirklich sehr ernst zu nehmen sind, die da einfach nochmal ganz wieder rausfallen. Das fand ich auch unglaublich gut. Ich habe nur, glaube ich, 2 oder 3 bis zum Ende geschafft. Mhm. Finde, das ist auch nochmal so fast so ein bisschen Reiz, aber wahrscheinlich gucke ich es dann hinterher doch nur irgendwie auf YouTube, statt es nochmal zu spielen. Das wäre dann wahrscheinlich auch ein bisschen too much von der Spielzeit. Aber das fand ich halt auch einfach interessant. Also gerade so diese Personen, die ich mir dann da rausgesucht hatte, was die dann am Ende so zu erzählen hatten und was sich einfach auch ihre Persönlichkeit dann nochmal besser verstehen lässt und auch nochmal anders sehen lässt, war auch wirklich gut gemacht.
Das muss man sich aber überlegen, dass die 16 sind es jetzt in dem Teil, also 16 Teilnehmer dieses Todesmordes-Wettbewerbs und jeder von denen hat eine total ausgearbeitete Backstory und eine total gut ausgearbeitete Charakterzeichnung. Auch wenn die übertrieben ist, das soll halt so sein, aber ist ja auch absichtlich so gemacht. Aber sie geben sich da schon echt viel mehr Mühe. Also da gibt es andere Spiele, wo man sich denkt, also die hauen dir da nur so ein paar flache Figuren um die Ohren, wo man aber eigentlich sagt, ja, das ist halt ein Typ mit Muskeln und einer Waffe und deswegen ist der halt böse und knallt alle ab.
So ja, liebe Kinder, legt Destiny weg, spielt Danganronpa.
Genau, zum Beispiel.
Absolut, ja.
Eine Sache, die mir jetzt erklären müsst, und das habe ich schon bei Professor Layton nicht verstanden, warum braucht man Pets, die man im Menü hat, die man pflegen kann?
Das ich weiß es auch echt beim besten Willen nicht. Also sie haben ja wieder so Kleinigkeiten dazu gepackt. Einerseits ja immer noch die Sachen, die man im ersten Teil machen konnte, wie irgendwie diese Monokuma-Maschine, wo man dann Geschenke bekommt. Dann kannst du auch irgendwie noch Monokuma-Figürchen sammeln und irgendwie entdecken. Und dann gibt es dieses wirklich Tamagotchi-mäßige Vieh. Ich fand das am Anfang irgendwie ganz nett, weil es mich halt so an früher und Tamagotchis erinnert hat. Hab das auch so 1-2 Runden mitgemacht, weil du das wächst ja auf, indem du ja, durch das Level läufst quasi, genau. Also statt halt, wie ich es eben gesagt habe, auf R drücken und schnell zu einer anderen Location kommen, stattdessen halt schön den Weg entlang laufen und alles angucken, auch wenn es langweilig ist. Und dafür levelt das Tamagotchi dann auf und wird dann irgendwie zu, je nachdem wie gut du es pflegst und wie oft du halt die Scheiße wegmachst und wie oft du ihm Geschenke gibst, wird es dann zu, ich glaube, irgendwie eine Schlange gibt und ach, was weiß ich, das ist jetzt auch nicht wirklich ein Spoiler, aber es ist halt einfach total, meiner Meinung nach, total überflüssiger Mist. Ich fand es am Anfang okay, weil man am Anfang, ich glaube, wenn du es einmal richtig machst, dann kriegst du von der noch so bestimmte Boni, die du für die Gerichtsfälle nutzen kannst. Also dass zum Beispiel bestimmte Sachen, also zum Beispiel deine Fehlerquote oder so sich weniger schnell füllt oder so. Also so gibt es verschiedene Sachen, die du dann noch einsetzen kannst, um den Schwierigkeitsgrad zum Beispiel runterzudrehen. Ja. Ich finde das aber total Panne, weil du kannst einfach auch von Anfang an sagen, ich spiele es halt auf nicht so schwer. Und dann kannst du dir den ganzen Kram eigentlich auch sparen. Also ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das nicht so
benutzt. Ja, das vermute ich auch. Ich habe es nämlich, glaube ich, im ersten Teil war es so, da habe ich es auch geschafft, mit einer der Figuren total gut befreundet zu sein und ihr dann noch das richtige Geschenk zu geben. Und dann habe ich als Belohnung irgendwie die Fähigkeit bekommen, dass ich bei jedem Prozess eine der falschen Truth Bullets eliminieren konnte oder so. Und dann kriegst du halt so eine Fähigkeit, die dich dann wirklich bei den einzelnen Minispielchen in den Prozessen besser macht. Und wenn du halt eine der falschen Antworten mehr oder weniger eliminieren kannst, dann sinkt halt ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie dich falsch entscheidest. Und das hilft dir dann schon. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, irgend so eine Funktion wird das Pad dann auch haben, dass wenn du es wirklich gut aufpäppelst, dann ja, kriegst du auch
genau das Gleiche im Grunde, ja.
Aber ich glaube, das ist also auch so ein Fetischding, dass man, dass sie wahrscheinlich auch als Augenzwinkern so mit eingebaut haben, ne? Würde ich jetzt fast vermuten, weil man kennt's. Ich erinnere mich da an No More Heroes, da konntest halt auch dein Kätzchen im zweiten Teil, das ist fett geworden seit dem ersten. und du musst halt so Minispielchen machen, also mit dem Kätzchen spielen, damit es am Ende des Spiels wieder dünn wird. und es ist halt einfach ein Gag, also es ist halt so ein Suda51-Gag, weil der halt genau weiß, dass ganz viele Otakus das auch spielen werden und die werden das dann sehen und sich hoffentlich auch drüber lustig machen können, über dieses Klischee. Ja. Und ich vermute fast, es geht auch in so eine ähnliche Richtung. Also man hat so, weil das ganze Ding, es ist ja auch schon, es fängt ja schon mit dem Menü an, was so videospielig irgendwie ist und so eine Chiptunes-Musik hat und so. Und ich glaube, die, und da gibt es ja auch einen anderen videospielbezogenen Charakter auch tatsächlich im Spiel. Da glaube ich schon, dass die ganz gerne auch mit ihrem eigenen Publikum irgendwie spielen.
Ich kann mir das gut vorstellen, dass das sein kann. Andererseits natürlich auch das, was Daniel eben gesagt hat, wenn man im ersten Teil durch das Kennenlernen der Figuren eben die Fähigkeiten bekommen hat, gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, hey, ich würde das gerne im zweiten Teil auch die Möglichkeit haben, eben solche Fähigkeiten zu bekommen, weil ich meine, klar, wenn du es einfach so auf leicht stellst, kriegst du ja auch bestimmte Trophies dann wahrscheinlich nicht. Von daher kann ich mir vorstellen, dass sich so Hardcore-Fans dann auch wünschen, sowas wieder zu bekommen, vor allen Dingen, weil das Kennenlernen der Figuren ja eben diesmal nicht sowas konkret freischaltet, weißt du? Weil du hast ja da eben jetzt mehr diesen Fokus auf die Story. Kann halt eine Möglichkeit sein, aber kann auch sein, dass es ein Gag ist. Aber auf jeden Fall kann man es halt auch ignorieren, wenn man dann keinen Bock drauf hat. Das ist das Wichtigste zu wissen.
Wie sieht es denn jetzt aus, wenn man sich fragt, ob man den zweiten Teil spielen kann? Ist die Frage, ob wir die Frage so gut beantworten können, weil wir alle den ersten Teil gespielt haben. Aber muss man den gespielt haben, um Teil 2 zu verstehen? Ich würde jetzt sagen, ja.
Ja, ich sag auch ja, weil es gibt einfach, also ich habe es ja auch zu Ende gespielt. Und es ist im Grunde genommen eine Fortsetzung, auch in seiner Hauptstory. Weil du hast die Fälle, aber du hast ja auch einfach diese ganze Hintergrundgeschichte. Das haben wir jetzt auch noch gar nicht gesagt. Da wollen wir natürlich auch im Detail nicht drauf eingehen, aber es stellt sich natürlich trotzdem die ganze Zeit die Frage, warum passiert das überhaupt? Also warum sind die überhaupt auf der Insel? Wer ist das überhaupt, dieser Monokuma? Und warum müssen die sich eigentlich töten? Das ist nicht einfach nur das Setting. Da steckt einfach eine ganz, ganz große Geschichte hinter. Und warum das so ist, ist halt einfach eine Fortsetzung von Teil 1, diese ganze Hauptgeschichte. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man den Teil 1 auf jeden Fall spielen muss. Plus dazu kommen diese ganzen kleinen Anspielungen. Also wenn du dann auf eine andere Insel kommst und dann Sachen irgendwie, da irgendwelche Anspielungen zu sind, irgendwie die auf den ersten Teil, die würdest du halt einfach nicht erkennen. Oder auch diese ganzen Witzchen, die du genannt hast, Daniel. Ich finde das gerade deswegen einfach so unglaublich wichtig, den ersten gespielt zu haben.
Man verpasst auf jeden Fall eine Menge, das würde ich auch sagen. Also es ist sicherlich nicht unmöglich, den zweiten jetzt zu spielen, aber man nimmt sich halt einfach sehr viel vorweg irgendwie.
Ihr seid ja noch nicht am Ende.
Ach so,
also ihr habt das ja noch nicht durchgespielt. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn man den ersten nicht gespielt hat, das Ende nicht versteht.
Dass man sich wahrscheinlich ärgert, ne? Dass man sich wahrscheinlich auch wahnwitzig ärgern würde dann darüber. Also
ja, danach kannst du den ersten, glaube ich, auch nicht mehr so gut spielen, weil dann halt auch natürlich viel vorweggenommen wird. Aber es ist wirklich komplex. Es ist nicht eine einfache Hintergrundstory. Und ich glaube, dass viele Leute dann, wenn sie den ersten nicht spielen und den zweiten spielen, am Ende sind, mit einem Fragezeichen im Gesicht da stehen werden und denken so, hä, ich verstehe den Sinn nicht, warum und wieso. Also meiner Meinung nach definitiv den ersten spielen.
Das ist wirklich wie, gerade hatten wir Saw gesagt, das ist ja wirklich über Saw. Du kannst auch keinen Saw 6 gucken, wenn
ja,
du
stimmt.
Die 5 Teile davor nicht gesehen hast. Ich glaube, so ähnlich, ich glaube, das ist vergleichbar. Ne? Also es ist so, als würde man mitten in eine Serie irgendwie reinsteigen. Und das Spiel macht sich halt auch nicht die Mühe, es am Anfang so großartig zu erklären. Also es setzt halt wirklich
auch voraus. Und Danganronpa.
Ja, genau, eben. Also es gibt's halt nicht. Also es gibt halt, das fängt halt direkt an und es konfrontiert dich sofort mit einer neuen Situation. Ich glaube, und ich hatte ja schon ein riesen Fragezeichen, was da jetzt passiert, weil ich dachte so, what? Warum?
Man denkt das ja auch erstmal, ne? Weil ich meine, es ist ja eigentlich wieder das gleiche Setting und man denkt so, naja, es wird jetzt halt wieder neu erklärt und es ist jetzt halt eigentlich wie das erste, nur halt neu, aber es ist halt eben doch einfach stärker miteinander verbunden.
Und das ist eigentlich großartig, weil es wäre halt auch, es wäre schade gewesen, wenn sie es einfach nur wiederholt hätten irgendwie, aber die Überraschungseffekte sind dann doch noch umso größer, weil dich der erste natürlich auch auf eine gewisse Weise natürlich drauf vorbereitet auf den zweiten Teil, deswegen. Also wenn ihr könnt, guckt noch nicht mal auf die Rückseite.
Nee, vor allen Dingen, ich meine, du hast es am Anfang gut gesagt, es ist eigentlich wie eine Serie einfach, ne? Es ist wie eine gute Serie. Du willst halt auch nicht ein Game of Thrones Staffel 2 gucken, bevor du nicht ein Game of Thrones Staffel 1 geguckt hast.
Genau.
So, und deswegen sollte man das bei Danganronpa eigentlich meiner Meinung nach genauso machen.
Aber ich glaube, wir sind uns alle drei einig, dass sich das auf jeden Fall lohnt, oder?
Ja. Ist, finde ich, bis jetzt, muss ich echt sagen, eins der besten Spiele wieder dieses Jahr, was ich gespielt habe. Und das heißt schon eine Menge. und es ist vor allen Dingen, wie ich es auch eben schon gesagt habe, wesentlich besser als Destiny. Es tut mir leid, aber ihr müsst dann lieber Danganronpa spielen. Also ich sage auch mal grundsätzlich, dass das Spiel wahrscheinlich jedem gefallen wird. Auch Leute, die sagen, ich bin kein Japano-Fan und es wird euch wahrscheinlich trotzdem gefallen. Einzig Leute, die sagen, also Bücher finde ich total scheiße und lesen ist so gar nicht meins, dann vielleicht
also Manu.
Nicht unbedingt. Manu vielleicht nicht. Nee, aber ich glaube, da kann man halt einfach nicht viel falsch machen, weil es ist halt wirklich, wirklich gut gemacht.
Ja, also ich würde nicht so weit gehen und sagen, das ist das beste Spiel dieses Jahr. Und ich finde es auch schwer, das mit Destiny zu vergleichen. Und ich kann deinen Hass auf Destiny gerade schon nachvollziehen. Aber du hast jetzt in dem Cast irgendwie dreimal irgendeinen Diss eingebaut gegen Destiny, der mir jedes Mal irgendwie schwer gepasst hat. Aber
denn gut, so scheiße ist Destiny gar nicht. Aber ich wollte damit einfach nur sagen, die Zeit ist wahrscheinlich besser verbracht. Ja, meiner Meinung nach.
Aber das stimmt schon. Es ist schon auf jeden Fall, wenn man da irgendwas mit anfangen kann. Und tatsächlich, so blöd wie das klingt, vielleicht muss man sich auch mal selbst zwingen, das auszuprobieren. Siehe bei mir, wo ich dann einfach sage, ja gut, dann spiele ich es halt mal, damit ich mich ja dann sagen kann, wie scheiße ich es finde. Und dann war ich selber erschrocken, wie scheiße ich, dass ich es gar nicht so scheiße fand, wie ich erwartet habe. Und tatsächlich gedacht habe, okay, ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre, wird es auch nicht werden, aber ich kann verstehen, wo der Reiz liegt, solche Spiele zu spielen. Und das ist ja schon eine Form der Empathie gegenüber quasi den Anhängern dieser Spiele. Und allein das ist ja schon, da ist ja schon mal was gewonnen, wenn man so denkt.
Genau. Ihr beide seid ja eigentlich nicht so Anime-Japano-viel, was Spiele betrifft. Und wenn das Spiel dann trotzdem funktioniert, das ist ja auf jeden Fall
auf jeden Fall. Es gibt immer so ein paar Ausnahmen. Ja.
Genau. Aber das, ich glaube, eine bessere Empfehlung gibt es nicht, ne? 120%.
Ja, immer.
Für mich auch tatsächlich eine der schönsten Releases dieses Jahr. Ich bin, obwohl ich noch nicht ganz durch bin, ich bin jetzt super eingestellt. Jetzt will ich auf jeden Fall weiterspielen, weil ich jetzt, ich dachte jetzt habe ich...
Ich will mit euch sprechen, wenn ihr in Kapitel 4 warten. Ich will mit euch sprechen, wenn ihr das Ende gespielt habt, dann müssen wir uns unbedingt nochmal unterhalten, weil...
Auf jeden Fall. Ja, das ist auch ein geiles... Stimmt, das können wir da vielleicht noch abschließend sagen. Das ist ja auch so ein geiles Spiel, wenn man in eine Gruppe tritt und das haben Leute dann tatsächlich dann durchgespielt. Das ist auch ein cooles Thema, so ein Nerd-Thema, mit dem man sich austauschen kann, weil man unglaublich viel dann halt an Details dann irgendwie auch entdeckt und jeder dann vielleicht ein bisschen was anderes erlebt hat, kann ich mir vorstellen.
Hat Gregor nicht damals auch erzählt, dass es in Japan da mittlerweile echt auch schon Comics und Serien und sowas dazu gibt, wo die Leute auch Informationen über die einzelnen Charaktere sammeln und sowas?
In Japan ist Danganronpa richtig groß. Es ist glaube ich auch. Was war zuerst der Manga oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Serie war sogar zuerst da. Ich glaube, es ist eine Serie. Also ich habe da auch mal reingeguckt, die kann man, glaube ich, auch auf YouTube irgendwie zusammensammeln und finden. Ich meine, ich habe das mal irgendwie, als ich den ersten gespielt habe, hat das mal irgendwie auf Twitter gesagt, hey, das gibt es irgendwie eine Serie und so. Und das war tatsächlich exakt das gleiche wie das Spiel. Außer, dass du natürlich die Gerichtsfälle so in dem Sinne nicht hast, aber der Plot halt ist komplett das gleiche.
Also das kam ja ursprünglich, der erste Teil kam ja früher auch auf der PSP, auf der ersten PSP auch raus. Und das die PS Vita-Version ist ja eigentlich eine Neuauflage. Und da kam parallel auch die Serie fast, also zumindest im selben Jahr. Ich weiß jetzt nicht, was zuerst oder ob das so geplant ist, dass es so ein Franchise ist, aber es ist sehr beliebt. Also das merkt man auch zum Beispiel daran, wie viele Cosplayer es gibt, die Figuren aus Danganronpa cosplayen. Und das ist eine Serie, die auf jeden Fall schon einen festen Fankreis gefunden hat.
Ja.
Ganz cool.
Ja, es eignet sich auf jeden Fall, um jemanden noch zu haben, der das parallel spielt. Das habe ich gemerkt. Also ich hatte eben, wie gesagt, eine Freundin von der Arbeit, die das auch für den Test gespielt hat, fast zeitgleich. Also wir waren wirklich echt immer nur höchstens so ein halbes Kapitel auseinander. Und das war halt wirklich schön, ne? Weil wenn der eine schon durch ist und der andere es dann anfängt, das ist zwar auch nett, aber du kannst erst so richtig drüber reden, wenn du eigentlich fast gleich weit bist und dann immer so spekulieren kannst, so, wo geht denn jetzt die Hauptgeschichte so hin und wer war denn jetzt der Mörder in dem und dem Fall? Das macht dann irgendwie nochmal doppelt so viel Spaß.
Ah, das ist geil. Das erinnert mich irgendwie so an die Anfangszeiten von Lost. Erinnert ihr euch noch dran, wo die Leute...
Ich wollte gerade sagen, es ist halt wie bei einer guten Serie, wo man dann halt auch dann am Montag, also der klassische, wie heißt das im Englischen, Watercooler-Talk. Mhm. Also, dass man sich die Leute halt im Büro am Kaffee... nicht am Kaffee, am Wasserspender oder hier mal an der Kaffeemaschine treffen und halt sagen, hast du gestern gesehen, was da bei der und der Serie passiert ist und so ähnlich. Es hat ja nicht umsonst auch dieses Serienformat, also dass da immer wieder nach zwischendrin kommt dann so, ja, das war jetzt Chapter 1 und to be continued und dann hat das nächste Kapitel hat dann in sich auch wieder einen kleinen Spannungsbogen. Also es fängt dann immer oft an mit so einer kurzen Erinnerungssequenz, wo der Charakter offenbar mit sich selbst dann so ein bisschen redet und sich irgendwie sammelt oder sich über irgendwas klar wird oder über irgendwas bewusst wird. Und dann fängt es erstmal mit diesem etwas, lahmen, sag ich mal, Freizeitpart an und dann passiert irgendwas und das Ende ist dann immer der Gerichtsprozess. Also es hat dann schon so einen Spannungsbogen, der eigentlich wie in so einer guten TV-Serie, wo jede Folge für sich auch nochmal einen Spannungsbogen hat, der halt bis zum Ende dann zum hoffentlich Cliffhanger führt, dass du dann gleich die nächste Folge gucken willst.
Ja, und jetzt brauche ich Teil 3.
Ich auch, ja.
Ja, aber wird es aber bestimmt geben, oder? Also ja. Wenn das in Japan so groß ist, dann...
Das glaube ich auch. Micha hat ja eben was von einem Spin-off gesagt, ja.
Ja, es entsteht aber bei Spike. Ich weiß jetzt nicht, ob die originalen Viecher daran beteiligt sind. Und es heißt Another Episode. Ich habe gerade mal parallel geguckt. Okay. Sieht vom Stil aber auch schon anders aus. Also es hat irgendwie ganz anderen Figurenstil und scheint wohl auch ein paar Action-Sequenzen zu haben, also richtig mit Schießen. Keine Ahnung. Okay. Also es sieht wirklich wie ein klassisches Spin-off aus. Und da ist eine Figur dabei, die ich auch wiedererkenne. Ich will jetzt nicht sagen, wer, aber wenn man auf die Bilder guckt, ist es wahrscheinlich auch schon ein Spoiler.
Warum gibt's denn keinen Danganronpa Smash Brothers oder so?
Boah,
Danganronpa Smash Ultimates.
Kommt bestimmt alles noch.
Kommt bestimmt.
Aber wenn das Spiel hierzulande Erfolg hat.
Ja, das glaube ich auch. Aber das kommt im September. Es kommt auch jetzt erst in Japan raus und wer weiß, ob das überhaupt hier rüberkommt. Weil
das ist another episode, oder was?
Ja, also es gibt ja viele Sachen. Es ist, glaube ich, auch komplett japanisch. Hier steht nichts von englischen Untertiteln. Mal abwarten, mal sehen, was die japanischen Reviewer dazu sagen.
Jetzt Teil 2 von Danganronpa. Also ich weiß nicht, dass das nicht so ein Gruppendeal war oder so, dass die halt gesagt haben, okay, wir kaufen Teil 1 und Teil 2 jetzt diese, wie heißt die, NES Amerika heißt der, die das nach in den Westen bringen. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass Teil 2 auch rausgekommen ist, spricht dafür, dass Teil 1 sich zumindest ordentlich verkauft hat, dass es sich gelohnt hat für sie. Und wenn jetzt Teil 2 vielleicht sogar noch sich besser verkauft, dann wären die ja doof, wenn die jetzt sagen würden, das Add-on übersetzen wir jetzt nicht und bringen das nicht auch in den Westen.
Bin ich mal gespannt.
Das war halt doch nicht so viel Arbeit. Aber ich glaube, so was man so mitbekommt, Teil 2, also da sind schon ein paar Leute jetzt auch drauf aufmerksam geworden und das Feedback ist halt generell auch echt immer super gut. Also jeden, den ich kenne, der das gespielt hat, findet es total geil. Mhm. Wäre cool. Wäre schön.
Hoffentlich.
Müssen sie nur schneller machen jetzt.
So. Ihr sollt euch das jetzt alle holen und spielen. Okay, cool.
Ja, ich finde auch. Und dann diskutieren wir alle in den Kommentaren.
Dann diskutieren wir alle.
Spoilerfrei.
Dann machen wir einen Spoiler.
Oder so.
Das wird schwer. Aber
oder so.
Machen ein extra Forum dafür auf. Das Insert Moin Danganronpa Forum.
Stimmt, es gibt ja jetzt ein Superlevel Forum.
Stimmt.
Das heißt, da kann man ja da einen Achtung Spoiler Post anlegen, weil da sieht man ja schon quasi oben dann in der Überschrift, bevor man draufklickt, dass es da um Spoiler geht.
Wenn
man da draufklickt, ist ja dann selbst schuld.
Aber da können ja dann nur Leute diskutieren, die es durchhaben. Das heißt, da kann ich ja nichts reinposten und ihr könnt da nicht reingucken. Weil ich spoiler dann ja das Ende.
Ja,
aber es gibt ja bestimmt andere Leute, die es jetzt schon durchhaben, die dort mit dir diskutieren wollen. Ja. Und wir gucken dann halt rein, wenn wir es durchhaben.
Gucken wir mal.
Na gut, machen wir das so. Das ist ein Plan.
Alles klar. Cool. Dann, bedanke ich mich herzlich, dass ihr zu Gast wart. Christine, schön, dass du da bist.
Sehr gerne.
Und Daniel, ist es auch immer sehr schön mit dir.
Das hat gerade schon gesagt. Danke für die Einladung.
Okay, alles klar. Wünsche ich euch und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.